Statik ist ja für viele so ein bisschen ein Fremdwort, oder die denken, ja, das ist einfach so zahlenbasierte Statik, da gibt es was zum Rechnen, was ich sowieso nicht verstehe, und das Endprodukt, das verstehe ich dann auch nicht. Tragungsplaner brauchst du eigentlich grundsätzlich, wenn du ein Gebäude errichten willst oder umbauen willst. Und da steht man natürlich schon vor große Herausforderungen. Ja, wie greift man jetzt dieses Thema an? Oder was überlege ich mir jetzt da? Ihr dürft da keine Fehler machen. Und wie können wir das bewerkstelligen, dass das eben nicht passiert?
Die Frage nach deinem Lieblingsbauwerk. Was ist es denn?
Ja, da habe ich viele.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Und damit heiße ich alle herzlich willkommen zu Global Podcast. Und zwar heute mit einem sehr spannenden Thema, weil es nämlich um Statik und Tragwerksplanung geht. Was für ein Zufall. Und zwar bin ich heute sehr froh, dass ich heute einen Gast begrüßen kann, der auch vom Beruf her Statiker, Tragwerksplaner ist und auch ein eigenes Ingenieurbüro leitet. Und deshalb bin ich sehr froh, Thomas, dich heute beim Global Podcast begrüßen zu dürfen. Thomas, Servus, wer bist du und was machst du?
Hallo Daniel, ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich da heute bei dir sein darf. Ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Thomas Linder. Ich bin Geschäftsführer von der TOB Tragwerk GmbH. Hier in München haben wir unser Büro. Wir sind Bauingenieure. Wir sind in der Tragwerksplanung tätig, im klassischen Hochbau, im Bereich Neubau, Umbau, Sanierung, Instandsetzung. Da decken wir die Planungsleistungen ab, so hauptsächlich im gewerblichen und industriellen Umfeld. Und zum Teil auch so im Wohnungsbau, im klassischen Wohnungsbau machen wir auch.
Super, vielen lieben Dank für diese Einführung und auch für diese Vorstellung. Thomas, wenn du zurückblickst, jetzt bist du ja Ingenieur und auch Geschäftsführer des Ingenieurbüros. Was war denn die Motivation, diese Richtung einzuschlagen?
Ja, also muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe hier in München an der Technischen Universität habe ich Bauingenieurwesen studiert. Damals habe ich mich dazu entschlossen. Ich habe da im Vorfeld habe ich mal ein paar Mal auf Baustellen so gearbeitet, im Fernjob. Und da hat es mich dann so etwas ergriffen, das Baufieber. Und ich habe mir dann überlegt, was mache ich? Und wie gesagt, habe mich dann dazu entschlossen, da in diese technische Richtung zu gehen, Bauingenieurwesen zu studieren. Und habe dann auch versucht, das Studium möglichst schnell durchzuziehen, weil ich einfach in die Praxis gehen wollte. War dann viele Jahre im Angestelltenverhältnis, habe Tragwerksplanung, Prüfstatik gemacht und ja, irgendwann so mit dem Laufe der Jahre natürlich auch entsprechende Erfahrung gesammelt. Wurde immer zu einem geschätzteren Ansprechpartner unter meinen Kollegen und irgendwann habe ich mich dann dazu entschlossen, das mache ich jetzt in Eigenregie, mache mich da selbstständig. Und ja, warum das Ganze, wie gesagt, so in Eigenregie, das war so die stärkste Motivation für mich. Und ich wollte einfach auch was sichtbar gestalten, draußen Gebäude mitzuplanen, für deren Standsicherheit ich sorgen kann, wo ich dann sagen kann, jawohl, da habe ich mitgearbeitet. Das war so mein innerer Antrieb. Und ja, ich bin eigentlich immer jemand, der so die Herausforderungen sucht, mal den Weg auch etwas ins Unbekannte geht, nicht so die klassischen Lösungen, sondern da tatsächlich einfach so dieser, ich sag mal, meine Abenteuerlust da etwas auszuleben. Und deswegen habe ich auch relativ schnell die Universität dann eben verlassen. Ich hatte damals zwar noch ein Angebot bekommen, so als Absolvent, weil ich einen überdurchschnittlichen Abschluss hingelegt hatte, möchte ich mal sagen. Ich hatte dann eben auch ein Angebot vom Massivbau-Lehrstuhl für eine wissenschaftliche Stelle oder Assistentenstelle. Das habe ich aber dann tatsächlich ausgeschlagen, habe gedacht, ja, vielleicht mache ich das später nochmal, aber wie es halt so ist, wenn man dann mal in der Praxis ist, geht man dann nicht mehr an die Hochschule zurück und so ist es dann auch gekommen. Aber ich traure der Entscheidung da jetzt überhaupt nicht nach, sondern wie gesagt, mein Antrieb war einfach in der Bauwelt was zu hinterlassen, was zu gestalten, da einfach für gute Gebäude zu sorgen, für standsichere Gebäude zu sorgen, die auch unserer Gesellschaft dienlich sind.
Ja, sehr schön. Gerade dieses Schöpferische, was auch die Arbeit eines jeden Statikers, Ingenieurs entspricht, einfach was hinter der Welt zu hinterlassen und auch wirklich Verantwortung zu übernehmen, gerade bei der Realisierung von Bauwerken und zu sagen können, hey, daran war ich beteiligt, das ist mit Sicherheit auch ein tolles Gefühl.
Ja, absolut, kann ich nur unterstreichen. Und egal, ob das jetzt ein Neubauvorhaben ist oder was im Bestand, wenn man einfach den Leuten helfen kann, das gibt mir vieles zurück. Ja, das ist einfach auch ein gutes Gefühl, wenn man da mal sagen kann, ich habe den Bauern hier geholfen, auch beim Umbau zum Beispiel. Ja, wenn er einfach seine Wünsche dann trotzdem noch realisieren konnte, auch wenn das vorhin dem Gebäude vielleicht nicht so gepasst hat. Aber das gibt einem doch immer wieder die Genugtuung und ja, ein Stück weit auch so die Befriedigung, da das Richtige gemacht zu haben.
Ja, wunderbar. Jetzt haben wir die Begriffe Statiker, Tragwerksplaner, Bauingenieur immer wieder erwähnt. Vielleicht mal für das Publikum einfach mal ein bisschen zu erläutern. Wir haben ja viele, die sind rein aus Interesse. Hören Sie sich diesen Podcast rund ums Bauwesen an. Jetzt mal aus deiner Erfahrung, was macht denn ein Statiker? Und ich sage immer persönlich Tragwerksplaner, vielleicht kann man das auch noch ein bisschen differenzieren.
Ja, der dritte Begriff, vielleicht fangen wir mit dem an, Bauingenieur. Also Bauingenieure, die sind ja ganz vielseitig. Also das sind jetzt ja nicht nur die Tragwerksplaner, Statiker, so im Volksmund, wie es heißt, sondern das sind ja zum Beispiel Verkehrsplaner. Bauingenieure können im Wasserbau tätig sein, die können in der Siedlungswasserwirtschaft tätig sein, die können im Tunnelbau, in der Geologie tätig sein. Also da gibt es ja wirklich ein großes Feld. Ich habe mich da für den konstruktiven Ingenieurbau eben damals entschieden, eben in Richtung Tragwerksplanung, Statik zu gehen. Ich persönlich unterscheide den Begriff Statiker und Tragwerksplanung schon auch sehr. Statik ist ja für viele so ein bisschen ein Fremdwort oder die denken, ja, das ist einfach so zahlenbasierte Statik. Da gibt es was zum Rechnen, was ich sowieso nicht verstehe und das Endprodukt, das verstehe ich dann auch nicht. Warum brauche ich das? Das brauche ich vielleicht irgendwie um eine Baugenehmigung vielleicht, weil das so vorgeschrieben ist. Der richtige Begriff meines Erachtens ist tatsächlich die Tragwerksplanung, ja, weil es geht ja auch hier um Planung, es geht um Gestaltung, es geht um Abstimmung mit Architekten, mit anderen Fachplanern, dass man da einfach für das Gebäude die richtige Lösung gemeinsam entwickelt, die richtige Tragstruktur entwickelt und da ist man einfach voneinander abhängig. Sei es, wie gesagt, zum Architekten die Abhängigkeit oder auch zum Haustechniker, zur Bauphysik, zur Brandschutzplanung. Es gibt ja viele Fachbereiche und da muss man sich einfach miteinander abstimmen. Da muss man die beste Lösung entwickeln für das Gebäude. Und das verstehe ich eben unter einem Tragwerksplaner. Ja. Also das Rechnerische, klar, das gehört auch dazu. Da hat man natürlich einen Vorteil als Bauherr, wenn man später mal an einen Umbau denkt, dann hat man einfach die ganzen Grundlagen, wie wurde das Gebäude berechnet, die Lastannahmen, das Ganze drumherum eben. Da ist es dokumentiert in der statischen Berechnung, aber der eigentliche Wert, Mehrwert, den wir stiften in der Tragwerksplanung, ist tatsächlich ja in der Zusammenarbeit mit den Bauherren und mit den Architekten, den ganzen Fachplanern, dass man da einfach die für den Bauherrn passendste Lösung entwickelt. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man, und so gehen wir einfach vor in der Planung, wir versuchen, dass man möglichst frühzeitig schon im Planungsprozess einsteigt, nicht erst, wenn der Architekt schon seine Eingabeplanung dann eingereicht hat, weil dann ist man tatsächlich nur noch der Statiker, sprich, das wird halt nachgerechnet, was da geplant wurde, das wird dann schon irgendwie gehen, aber unser Ansatz ist einfach in den ersten Planungsphasen, wenn einfach so die im Kopf des Bauherrn das Gebäude so langsam entsteht, dass wenn er weiß, was will ich da drin machen, dann ist es meines Erachtens höchste Zeit, dass man auch die Tragwerksplanung mit an den Tisch nimmt, weil man da einfach den Hebel, den die Tragwerksplanung tatsächlich hat im ganzen Planungsgeschehen, da möglichst gut nutzen kann.
Ja.
Also das wäre so grundsätzlich unser Ansatz. Das verstehen wir unter Tragwerksplanung. Und wir fragen da definitiv immer aktiv eben nach, was sind die Bedürfnisse, was ist der Bedarf des Bauherrn, seine Bedürfnisse, wo legt er Wert drauf, was möchte er später mal mit dem Gebäude machen, will er eventuell mal erweitern, will er aufstocken. All das wird bei uns im Vorfeld im Detail abgefragt, dass wir auch einfach verstehen, was will der Bauherr in dem Gebäude später mal machen oder auch ja jetzt aktuell, was ist da geplant. Ich gebe dir vielleicht mal ein Beispiel, wenn man jetzt im produzierenden Gewerbe hier ein Gebäude plant, klar gibt es da irgendwelche Abhängigkeiten, also mit Anlieferungszone, Produktionszone, Lagerhaltung hat man, es gibt unterschiedliche Raumbeziehungen zueinander. Und wenn man da einfach mal so die richtigen Fragen stellt und die richtigen Antworten danach zurückbekommt, dann kann man sich das doch vorstellen, was der Bauherr mit dem Gebäude machen möchte. Und darauf basierend entwickeln wir dann eben mit den anderen Planungsbeteiligten die entsprechend passende Struktur. Ja, oftmals hört man ja, möglichst stützenfrei. Aber klar kann man vieles stützenfrei machen, aber ist es denn notwendig? Und wenn man dann mal genauer nachfragt, dann kann man vielleicht schon mal raushören, naja, wir haben jetzt irgendwo einen Flurbereich und der wird heute genauso sein wie in 20 Jahren. Dann kann man doch hier mal überlegen, ob man hier vielleicht eine Stützenreihe mit in diese Flurzone mit einzieht. Und dann ist man rechts und links möglichst flexibel und kann da später auch umbauen. Und das ist halt sowas, was man einfach in den sehr frühen Planungsphasen abfragt und dem Bauern einfach auch Möglichkeiten, Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Natürlich auch wirtschaftlicher Natur. Klar kann ich große Flächen stützenfrei machen, aber es kostet halt auch Geld. Also realisieren kann man vieles. Ob es Sinn macht, ist immer die zweite Frage. Und so gehen wir halt immer vor, dass man einfach mit unseren Checklisten, mit unseren vorbereiteten Fragestellungen direkt die Bauern konfrontieren und da einfach mal so Denkanstöße anregt, in welche Richtung es denn sinnvoller gehen kann. Und das bezeichne ich nicht mehr als Statik, sondern das ist tatsächlich die Tragwerksplanung. Und da können wir hier auf jeden Fall einen großen Mehrwert leisten.
Definitiv. Wenn ihr da mit dem Bauherren kommuniziert, sind das dann wirklich die Bauherren direkt selber, wie zum Beispiel jetzt der klassische Häuslerbauer, oder spricht man da vielmehr mit den Vertretern, also irgendwie, die jetzt im Rahmen dieses Bauprojekts den Bauherren auf Bauherrenseite vertreten, wie zum Beispiel ein Architekt oder auch ein Ingenieur, sind das dann eher diese Leute, mit denen ihr dann spricht?
Ich würde mal sagen, sowohl als auch. Klar, wir haben hier eine spezielle Fachplanung, genauso wie die Gebäudetechnik auch eine spezielle Fachplanung ist. Der Bauherr versteht unter Umständen natürlich nicht alles. Insofern müssen wir uns dann schon auch im Planerteam miteinander abstimmen. Aber für so Grundsatzentscheidungen, da braucht man definitiv den Bauherrn dazu. Natürlich, also wir sprechen da mit beiden Parteien. Der Architekt hat natürlich auch eine Schlüsselrolle inne. Der hat natürlich auch die ganzen Fachplaner zu koordinieren in seinem Werkplan, dass er da alle Fachplanungen dann zusammenführt. Das muss ja dann auch passen. Aber grundsätzlich treten wir an beide Parteien heran.
Okay, einwandfrei. Wann brauche ich denn die Expertise eines Tragwerksplaners? Vielleicht einfaches Beispiel. Ich bin jetzt einfacher Häuslerbauer, habe jetzt mir ein großes Aquarium gekauft, das so und so viel Liter fasst. Brauche ich da schon die Expertise eines Tragwerksplaners? Oder wie schaut es beim Carport aus? Den möchte ich selber zusammenbauen. Brauche ich da auch einen Tragwerksplaner? Wann wird der aktiv? Wann brauche ich den?
Also ich sag mal, einen Tragwerksplaner brauchst du, wenn du ein Gebäude baust, neu baust oder auch umbauen möchtest, brauchst du definitiv einen Tragwerksplaner, weil es hier einfach um standsicherheitsrelevante Bauteile geht. Wenn jetzt du in Carport zum Beispiel im Internet, weiß ich nicht, ich habe noch gar nicht gegoogelt, ob es sowas gibt, dass ich mir da so einen Bausatz kaufen kann, wahrscheinlich schon, aber da muss ja dann auch eine statische Berechnung da dahinter liegen. Da kommt es dann immer darauf an, wo stelle ich denn den Carport auf? Ja, es macht ja einen Unterschied, ob ich den in Garmisch aufstelle, wo es Haufen Schneelast gibt, oder ob ich den in Bremerhaven aufstelle, wo es vielleicht mehr Wind gibt, aber dafür weniger Schnee. Also da ist halt immer die Frage, für welche Beanspruchung wurde dieser Carport dann dimensioniert, wenn ich den jetzt irgendwie so im Baukastensystem kaufe. Da muss man halt ja, im Prinzip, ich sage mal, direkt an den Hersteller vielleicht auch rantreten, aber grundsätzlich, um das beurteilen zu können, braucht man eigentlich einen Tragungsplaner. Also um deine Frage abzukürzen, Tragungsplaner brauchst du eigentlich grundsätzlich, wenn du ein Gebäude errichten willst oder umbauen willst. Zu der Frage zum Aquarium, genau, da hast du mir nochmal so ein Stichwort gegeben, Aquarium. Ja, da muss man halt einfach wissen, was im Wohnungsbau, wenn man zum Wohnungsbau da tätig ist oder das für die eigene Wohnung aufstellen möchte, das Aquarium, da ist natürlich entscheidend, wie schwer ist es denn und welches Deckensystem habe ich. Das kann man aber relativ schnell klären. Da guckt man in die Bestandsstatik. Zu jedem Gebäude soll es ja eigentlich eine Bestandsstatik geben. Und im üblichen Wohnungsbau sind es eben 150 Kilo auf dem Quadratmeter Nutzlast. Und wenn man das jetzt da nicht überschreitet, dann sollte das eigentlich passen. Wenn es natürlich ein größeres Aquarium wird, das schon eher zum Swimmingpool oder sonst was wird, dann ja, sollte man da auf jeden Fall auch einen Tragungsplaner zu Rate ziehen, der das dann bewerten kann.
Genau, also nochmal an alle, die sich jetzt einen Whirlpool auf einer Holzbalkendecke installieren möchten, nehmt lieber nochmal Kontakt auf mit dem Tragwerksplaner, der euch das damals berechnet hat. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Genau, definitiv.
Okay, super, sehr schön. Eingangs hast du ja schon erwähnt, es gibt auch Herausforderungen, die du jetzt auch als Geschäftsführer deines Unternehmens hast. Worin siehst denn du aktuell die größten Herausforderungen als Geschäftsführer in deinem Ingenieurbüro?
Ja, also meine Herausforderungen, ich habe mich vor 5 Jahren selbstständig gemacht. Meine aktuell größten Herausforderungen, ja, das sind halt einfach so Themen, die ins Unternehmertum halt mit reinspielen. Also da geht's los mit Mitarbeiterführung, da geht's los mit Steuerrecht, da geht's los mit Controlling-Tools, sage ich mal. Ja, man muss natürlich schauen, dass das, was rausgeht, auch wieder reinkommt. Das sind so meine größten Herausforderungen. Aber da kann man sich ja behelfen, da kann man das entsprechende Umfeld schaffen und sich da so behelfen. Genau.
Wenn man jetzt zum Beispiel ein Projekt, eine Berechnung eines mehrgeschossigen Bürogebäudes hat, wie ist denn da die Teamstruktur? Gibt es da einen Projektingenieur mit den jeweiligen Zeichnern? Wie wird denn so ein Projekt in Teams oder in Mitarbeiter aufgeteilt, dass das da auch wirklich gut abläuft von den Aufgaben her?
Also bei uns ist es so, derjenige oder es gibt einen Ansprechpartner. Klar, nach außen muss es einen Ansprechpartner geben. Der Projektleiter, der kommuniziert mit dem Planerteam, der kommuniziert mit dem Bauherrn, mit dem Auftraggeber und koordiniert natürlich intern die Planung. Und entweder er macht es dann selber, wenn es die Kapazitäten soweit zulassen. Und im Regelfall ist es auch so, dass man dann die Planung auch, also die Tragwerksplanung an sich, also die Dimensionierung der Bauteile, die Struktur, wie entwickelt man die Gebäudestruktur, die Vordimensionierung, die statische Berechnung, das ist im Regelfall ist es bei einer Person angesiedelt, also wie gesagt im Regelfall beim Projektleiter. Und wenn es dann um die Konstruktion geht, um die Konstruktionspläne, um die Erstellung der Bewährungsschallpläne, Stahlbaupläne, Holzbaupläne, was es da so alles gibt, also die Ausführungspläne, da bedient man sich dann anderen Mitarbeitern, die eben ja das Konstruktionshandwerk gelernt haben. Das sind dann die Bauzeichner und Konstrukteure. Und ja, die müssen natürlich auch intern koordiniert werden. Die brauchen eben die Vorlagen aus der statischen Berechnung, die Angaben, dass sie das dann in Pläne umsetzen können, welche Bewährungsmengen sie verlegen müssen. Das muss man denen ja alles soweit zuarbeiten. Und auf der Basis werden dann die Ausführungspläne erstellt.
Okay, also immer einen festen Ansprechpartner für ein Projekt, in dem Fall der Projektleiter, und der übernimmt dann die Rolle des Koordinators und weist dann auch die anderen Mitarbeiter ein hinsichtlich der Aufgaben bei dem jeweiligen Projekt.
Okay. Ja, ganz genau.
Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf deine Zeit, wie du noch, ich gehe mal stark davon aus, andere Frage, spiele ich das mal ein bisschen herum. Machst du als Geschäftsführer noch eigene Tragwerksplanungsprojekte oder bist du jetzt vielmehr in der Rolle des Unternehmers, der hauptsächlich das Unternehmen führt
derzeit noch so eine Zwischenposition. Also ich mache schon auch noch hier Statik jetzt und koordiniere auch die Mitarbeiter hier natürlich, dass ich auch einen Überblick soweit habe. Also momentan sind wir oder haben wir so eine Größe, wo ich das noch auch teilweise selber mache. Aber klar, wenn man wachsen will, dann muss man sich aus der Position immer weiter rausbringen. Das ist sonst funktioniert das nicht. Und wenn man dann natürlich mal ausreichend Mitarbeiter dann auch hat, um alles abgeben zu können, dann ist man eigentlich nur noch so in der, ich sag mal, in der überwachenden Funktion. Genau.
Okay, ja, super. Ja, genau. Und jetzt blicken wir mal zurück auf deine Projekte, die du auch als Tragwerksplaner auch abgeschlossen hast. Und da würde mich jetzt zum Beispiel auch interessieren, was dein Projekt war, was die größte Herausforderung bei dir war und was es war und wie du es bewältigt hast.
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also da gibt's, ich glaube, da gibt's jede Menge Projekte, wenn ich mal so nachdenke. Ich sage mal, eins meiner größten Herausforderungen, das war jetzt nicht mal gekoppelt an einem großen Gebäude. Ja, habe ich zwar auch geplant, oder sind wir tatsächlich auch dabei, solche Gebäude zu planen natürlich. Aber so die größte Herausforderung war für mich eine Stützenabfangung mal von einer großen Halle mit einer mehrgeschossigen Halle war das. Da musste einfach im Fassadenbereich eine Stütze weichen. Weil sie da Einführungen, da war so ein wissenschaftliches Experiment, musste da realisiert werden und da musste genau an dieser Stelle musste die Stütze deswegen weg oder zumindest auf die Seite geschoben werden. Und da steht man natürlich schon vor große Herausforderungen. Ja, wie greift man jetzt dieses Thema an oder was überlege ich mir jetzt da? Und das hat dann dieser Planungsprozess, der hat dann auch tatsächlich mehrere Wochen gedauert und wir haben das dann so gelöst, dass wir die Stütze so auf ungefähr 3 Meter Höhe war das, die haben wir dann gedanklich abgeschnitten, auf ein Joch gestellt und rechts und links daneben nach unten dann geführt mit 2 weiteren Stützen. Und da war einfach die Herausforderung, das unter laufendem Gebäudebetrieb zu machen, weil ich kann die Stütze ja nicht einfach jetzt gedanklich rausnehmen, eine neue Konstruktion dann reinbetonieren, sondern da war einfach die Herausforderung der Bauzustand. Ja, wie kriege ich das im Bauzustand hin? Und da hat man sich natürlich viele, viele Gedanken gemacht, wie kriege ich das hin, wie mache ich das? Wir haben das dann, also das war eine hochbewährte Stahlbetonstütze, und die musste jetzt irgendwie auf einen Stahlbetonbalken, den man da dran betoniert oder den man dran betoniert hätte oder hätte sollen. Und und da sind wir dann eben so abschnittsweise eben vorgegangen im Bauzustand mit Kernbohrungen durch die Stütze, Bewehrung durchgefädelt, seitlich die Stützen schon mal anbet oder hochbetoniert, das Joch dann gegen die abzufangende Stütze betoniert und da ist man dann einfach so, muss man akribisch genau auch teilweise die Bewehrung suchen, dass man da auch nicht die falschen Bewehrungseisen dann abschneidet mit der Kernbohrung. Es ist ja doch ein hochempfindliches Bauteil, so eine Stütze. Und da hat man doch eine sehr hohe Verantwortung als Bauingenieur. Oben sitzen eben in der Etage sitzen einfach Leute, während wir da unten die Stütze da absäbeln. Und da darf einfach kein Fehler passieren. Und das war schon so eine große Herausforderung. Da hat man doch Stunden nachgegrübelt. Habe ich jetzt alle Bauzustände? Habe ich die richtig erfasst? Wie wird die Reihenfolge draußen sein von der Umsetzung her? Wie schaffe ich das, dass auch das ausführende Personal draußen auch unsere Pläne versteht? Da habe ich dann tatsächlich im Vorfeld Gespräche geführt, wirklich die Arbeitsanweisung detailliert gemacht, die Arbeitsanweisung mit den Leuten draußen vor Ort auch durchgegangen, um die auch draußen zu sensibilisieren, ihr dürft da keine Fehler machen. Und wie können wir das bewerkstelligen, dass das eben nicht passiert? Also so eine im Prinzip Qualitätssicherung dann auch betrieben mit den Leuten zusammen draußen vor Ort. Ja, und das war jetzt so rückblickend eben, doch so ein kleines, aber doch herausforderndes Projekt damals, das ich da tatsächlich erfolgreich umgesetzt habe. Und der Bauherr ist heute total happy damit.
Ja, das ist immer zufrieden, wenn der Bauherr happy ist. Ja. Wirklich sehr spannend. Jetzt hast du es ja gesagt, es wäre sehr schlecht, wenn Fehler gerade bei der Tragwerksplanung passieren, weil wir Tragwerksplaner sind auch für die Standsicherheit von Gebäuden und Tragwerken zuständig. Glaubst du, es gibt Leute, die ins Bett gehen und dann auch ein ungutes Gefühl haben und sich Gedanken machen, habe ich dieses Bauteil ausreichend bemessen? Ist da zum Beispiel genügend Bewehrung drin? Hat dieses Stahlprofil den richtigen Querschnitt, um diese Lasten abzutragen? Glaubst du, dass es das auch in unserer Branche gibt? Was ist denn deine Meinung dazu?
Wie meinst du nochmal, dass ich die Frage richtig verstanden habe? Also ein Tragungsplaner, wenn der abends schlafen geht, oder? Ob er sich das dann nochmal...
Ob er da, wenn er sich vielleicht auch unsicher fühlt, ob er das Bauteil ausreichend bemessen hat, weil er weiß, er hat eine hohe Verantwortung und Fehler wären sehr schlecht. Gerade was jetzt zum Beispiel die Dimensionierung von Bauteilen anbelangt, ob es da schon ein ungutes Gefühl gibt, wenn man sich nicht sicher ist bei dem, was man gemacht hat.
Ja, definitiv. Also ungutes Gefühl habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Statik und Statik, das weißt du ja selber, ihr bietet ja selber Bemessungssoftware an, wenn man jetzt hier irgendwelche Lasten, irgendein System eingibt, auf den Knopf drückt, jetzt kommt da irgendein Bemessungsergebnis raus. Und bei mir entwickelt sich ein ungutes Gefühl, wenn ich dieses Bemessungsergebnis selber nicht werten kann. Also ich brauche da für mich einfach Instrumente, wo ich das mal am Taschenrechner mal mit einer Überschlagsformel mal gegenrechnen kann und jetzt auch mit den jahrelangen Erfahrungen, die ich jetzt mittlerweile schon habe. Ich bin jetzt, wie gesagt, seit über 20 Jahren in der Tragwerksplanung tätig. Da entwickelt man auch ein gutes Bauchgefühl. Aber wenn mir da das Bauchgefühl irgendwo mal sagt, das kann hier nicht sein, dieses Bemessungsergebnis, da muss irgendwas an der Software verkehrt eingegeben worden sein, wie auch immer. Und wenn es bloß der Haken ist, oder das wäre jetzt so ein dramatischer Fall, man vergisst den Haken, Last vor Eigengewicht zu setzen, dass er das Eigengewicht der Baukonstruktion selber mit ermittelt und ich das eben nicht mehr als gesonderte Last eingeben kann oder eingeben muss. Und wenn mir da einfach mein Bauchgefühl sagt, das kann hier nicht passen, dann muss man natürlich schauen, an was liegt's denn, oder einfach nochmal ein paar Vergleichsrechnungen für sich machen, um da einfach die Sicherheit zu haben, okay, jetzt kann ich ruhig schlafen.
Alles klar. Thema LinkedIn. Ich habe dich ja hauptsächlich gefunden und auch kontaktiert bezüglich der Podcast-Folge über LinkedIn. Ich finde LinkedIn persönlich, das haben mittlerweile auch schon viele mitbekommen, eine super tolle Plattform, tolles Netzwerk zum Netzwerken, aber auch zum selber Posten, einfach aber auch das Wahrnehmen anderer Fachexpertisen, anderer Leute. Und gerade im Bauwesen sind da wirklich sehr viele Informationen, die einen extremen Mehrwert haben, auch für die Weiterbildung seines Wissens. Und deshalb habe ich dich da auch über LinkedIn kontaktiert, weil du da auch so aktiv warst. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal wissen, okay, was ist denn dein Antrieb oder deine Motivation, so aktiv auf LinkedIn zu sein?
Ja, also LinkedIn, das mache ich jetzt ja seit ungefähr 2 Jahren, aber jetzt so richtig aktiv seit Anfang diesen Jahres. Ja, ich habe LinkedIn genauso wie du, habe ich LinkedIn auch so für mich entdeckt. Natürlich hat man da auch geschäftliche Interessen. Man will selber Reichweite auch haben, klar bekannt werden in diesem Netzwerk. Und für mich ist es auch eine super Plattform, um mich einfach mit anderen Leuten auch zu vernetzen, einfach in den Austausch zu kommen. Auch mal über, also jetzt nicht von Berufskollege zu Berufskollege, sondern einfach so in Kontakt zu Bauherren, zu Architekten, zu Projektentwicklern, alle, die so mit Bauwesen zu tun haben. Und da habe ich eben LinkedIn so für mich auch entdeckt. Und das Bauwesen, das wird da drin auch ganz gut, meine ich, wunderbar abgebildet. Ja, also da hat man schon auch einen Mehrwert. Es sind Planer drin, es sind Bauausfinde drin, Produkthersteller, Software-Schmieden, genau, verschiedene Verbände, alle, die so mit Bau zu tun haben, da findet man auf jeden Fall die richtigen Leute da drin. Und das finde ich total spannend. Und ich nutze das tatsächlich sehr intensiv, mittlerweile eben auch, um im fachlichen Austausch zu kommen, um über den eigenen Tellerrand mal zu blicken, was machen andere so, wo sind deren Spezialitäten, ja, das eigene Berufsnetzwerk ausbauen. So nutze ich LinkedIn. Genau.
Ja, spannend. Super. In deinem Slogan deines LinkedIn-Profils habe ich ein interessantes Zitat gefunden, beziehungsweise Slogan allgemein. Und zwar steht bei dir effiziente Gebäude mit Wert. Was bedeutet denn das?
Ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen so gesagt, was für mich so die Tragungsplanung bedeutet. Und das will ich damit auch zum Ausdruck bringen. Also Effizienz, gut, Effizienz. Was heißt Effizienz für ein Gebäude? Heißt ja zum einen Wirtschaftlichkeit, ja, dass man möglichst kostengünstig eben ein Gebäude erstellt mit geringen Baukosten. Für mich heißt Effizienz bei einem Gebäude aber auch an später denken. Ja, wie ist das mit dem Gebäudebetrieb? Was will ich mit dem Gebäude mal machen? Und können wir jetzt vielleicht schon irgendwelche Vorkehrungen treffen, damit der Bauherr das später einfach mal einfacher hat, kostengünstiger umsetzen kann? Wieder das Beispiel produzierendes Gewerbe. Irgendwann muss man vielleicht mal irgendwelche Produktionslinien umbauen. Vielleicht gibt es da ja schon Ideen oder Vorstellungen vom Betreiber, vom Bauherrn, was will er mit dem Gebäude später mal machen. Und da sehe ich einfach die Tragungsplanung hier auch in gewisser Weise in der Pflicht, hier auch den Mehrwert zu bieten. Ja, also wir in der Tragungsplanung, wir haben die Möglichkeit, dass wir in diese Richtung für den Bauherrn denken können und dann auch die entsprechenden Tragstrukturen mit ihm zusammen oder mit dessen Architekten zu entwickeln. Ja, dass wir in diese Richtung einfach einen Mehrwert stiften. Und das meine ich eben mit diesen zwei Begriffen Effizienz und Wert. Ja, Wert, Mehrwert für Umbaubarkeit, für Erweiterbarkeit, indem man einfach im Vorfeld direkt den Kontakt zum Bauherrn sucht, der dessen Bedarf, dessen Bedürfnisse analysiert, um dann entsprechend die richtige Gebäudestruktur zu entwickeln. Das ist so meine feste Überzeugung, dass wir das in der Tragungsplanung definitiv leisten können.
Absolut, ja, sehr schön. Cool. Ein interessantes Zitat habe ich auch mal bei einem deiner Beiträge für mich entdeckt. Das hat mich auch sehr neugierig gemacht. Apropos Neugier, jetzt kommt das Zitat. Mhm. Die Voraussetzung für Wissen ist Neugier, stammt von einem Pionier in der Meeresforschung, und zwar, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche, Jacques-Yves Cousteau. Ich gehe mal stark davon aus, ein Franzose. Und vielleicht könntest du aber auch ein bisschen Bezug zu dem Zitat nehmen, was es mit dem auf sich hat.
Ja, sehr gerne. Also Jacques Cousteau war das, genau. Ich glaube, der ist mittlerweile schon verstorben. Das war so der Pionier so in der Meeresforschung. Ja, also was mich da auch einfach, oder wenn man das jetzt auf mein Business anwendet oder ins Bauwesen überträgt, also ich bin auch einfach jemand, der ja neugierig ist, der einfach über den eigenen Tellerrand auch blickt. Also ein Beispiel hier mit der Stütze, was ich vorhin gesagt habe, das ist eben so im wissenschaftlichen Umfeld war das, wo wir diese Stütze da ersetzt haben. Ja, in solchen Dingen, da sauge ich im Prinzip alles auf. Ja, also da bin ich einfach neugierig, was machen die da? Hochinteressant. Ich habe damals auch als Schüler nochmal überlegt, ob ich in diese Richtung, so Physik oder Elektrotechnik, in diese Richtung da gehen möchte, weil ich da einfach so vielseitig interessiert bin. Und ich meine eben schon, wie gesagt, wenn man selber als Tragungsplaner auch über den Tellerrand blickt, mal sich mit anderen Fachbereichen da austauscht, was da drin auch mal gemacht wird in dem Gebäude, das einfach mal zu hinterfragen, aufzusaugen, was wird da umgesetzt, das einfach zu verstehen, dann kommt man vielleicht auch selber drauf, wo sind denn eigentlich die Nöte und Sorgen von den jeweiligen Nutzern und Bauherren, und das dann auf die eigene Planung dann umzumünzen, um da einfach, wie gesagt, diesen Mehrwert dann zu schaffen, die geeigneten Strukturen zu schaffen. Das ist so mein innerer Antrieb, und darum fand ich dieses Zitat eben ja da auch ganz gut und wert, dass ich da einen Poster draus mache.
Ja, sehr schön. Gehe ich voll mit dir mit. Man muss sich immer weiterbilden, weil wenn man sich nicht weiterbildet, bleibt man stehen, und Stillstand ist ja wie bekanntlich auch oft ein Rückschritt, wenn man einfach nicht mit der Zeit mitgeht. Und deshalb ist auch das Wissen oder der Durst nach neuen Sachen immer sehr gut, um halt auch immer auf dem neuesten Stand der Zeit zu sein. Wie bildest du dich jetzt konkret in Sachen auch Unternehmensführung, Unternehmertum und in der Tragwerksplanung weiter?
Ja, also in der Tragwerksplanung, klar, die fachliche Fortbildung, man abonniert, man liest viel, Fachzeitschriften, man ist auf LinkedIn unterwegs, schaut, was ist da gerade so aktuell an Produkten zum Beispiel, was gibt es so. Also das nutze ich sehr stark, gehe natürlich auch auf Seminare, wo man sich einfach mal in Präsenz- oder Online-Seminare, um bestimmte Themen mal zu beackern. Klar, das ist so die fachliche Fortbildung. Und so die Fortbildung als Unternehmer, da nutze ich auch sehr stark mein Netzwerk dazu. Also ich pflege hier verschiedene Unternehmernetzwerke, wo man sich auch regelmäßig immer wieder mal austauscht, so von Unternehmer zu Unternehmer. Man soll ja immer das Umfeld schaffen, wo man mal hin möchte. Und das nutze ich natürlich sehr intensiv, nutze da die Expertise von Leuten, die zum Teil eben weiter sind als ich. Und ja, um da einfach nicht mehr die gleichen Fehler zu machen, wie die vielleicht schon mal gemacht haben, so bilde ich mich im Prinzip weiter, ja. Gehe natürlich auch auf Seminare, was in diese Richtung geht, ja, was so Unternehmerfortbildung und eigene Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, ja, das nutze ich da sehr stark.
Toll. Unser Podcast handelt auch um die Zukunftsthemen im Bauwesen. Und eine spannende Frage, die ich auch immer jedem Gast hier bei unserem Podcast stelle, ist, wie du die Zukunft im Bauwesen siehst.
Die Zukunft im Bauwesen, ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich kann jetzt ja schon zurückblicken auf 20 Jahre oder 22 Jahre mittlerweile, Berufserfahrung über 22 Jahre. In der Zeit hat sich auch einiges getan. Also wenn ich jetzt denke, wie man früher Statik gemacht hat, wie man sie heute macht, früher noch vieles handschriftlich, das funktioniert heute schon gar nicht mehr aufgrund der Komplexheit. Da ist es doch sehr digital geworden mittlerweile, auch die Planung. Als ich damals angefangen habe als junger Ingenieur, gleich nach dem Studium, da haben meine Kollegen Konstrukteure noch mit der Hand gezeichnet. Das ist ja auch schon lang her. Damals hat sich das gerade so gewandelt in CAD-Konstruktion. Aber ja, die Digitalisierung, klar, die schreitet immer weiter voran. In aller Munde ist ja momentan so das Thema BIM, oder das geht jetzt ja auch schon seit Jahren, wird das vorangetrieben. Einfach die BIM-Methodik, dass man da vernetzt doch plant, auch mit anderen Planungsbeteiligten. Und ja, also bin ich davon überzeugt, dass die Digitalisierung hier immer mehr voranschreitet. Zum Teil hat es ja auch schon Einzug auf den Baustellen gehalten, wenn es einfach darum geht, zum Beispiel irgendwelche Trassen an der Decke zu montieren, mit Roboter zum Beispiel. Ja, das sind dann die ganzen Modelle, die 3D-Modelle sind dann da schon soweit verknüpft, oder auch Bewährungsverlegung hat man ja teilweise, oder liest man ja auch schon, dass da manche Firmen in die Richtung da arbeiten, dass sie die Bewährung schon mit dem Tablet verlegen, so ungefähr, irgendwelche 3D-Knoten man dann da wirklich live oder auf dem Plan anschauen kann und das dann vergleichen kann, was man halt so mit einer ausgedruckten Variante gar nicht so darstellen kann. Ja. Also der klassische Papierplan auf der Baustelle, der wird, denke ich, irgendwann auch mal abgelöst werden. Also es ist eine spannende Entwicklung, die gerade da so vonstatten geht, so wie ich das beurteile. Und ja, bin ich gespannt, in welche Richtung das sich auch weiterhin entwickelt.
Super, ja. Ich bin da auch gespannt, gerade auch im Hinblick auf unsere Fachplanung, der Tragwerksplanung, in welche Richtung es da geht. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, gar nicht so lange her, war ungefähr vor 2-3 Jahren. Da bin ich auf Baustellen geschickt worden, um eine Bewährungsabnahme zu machen. Und ich hatte immer die unendlich großen Pläne. Ich glaube, das war DIN A2, wenn nicht sogar A1. Und die hatte ich dann immer vor mir liegen und musste dann eine Bewährungsabnahme machen. Und bis ich mich da immer zurechtgefunden habe, und dann habe ich die Poliere darauf aufmerksam gemacht, und bis ich mich da zurechtgefunden habe, hat es immer ein bisschen Zeit gebraucht. Und habe ich mir gedacht, ob das nicht in Zukunft auch besser und smarter mehr vonstatten gehen könnte. Und da bin ich gespannt, inwieweit sich dann zum Beispiel auch so ein Tablet dann auch auf der Baustelle durchsetzen wird, wenn ich dort als Prüfer oder auch als Bewährungsabnahme das mache, inwieweit da zum Beispiel so ein Tablet, mit dem ich dann vielleicht auch wesentlich schneller bin und auch noch einige Notizen daraus machen kann, inwieweit das auch in der Trafficplanung stattfinden wird. Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht oder allgemein?
Also ich bin tatsächlich nur jemand, der, also ich, wenn es jetzt nur um einen Plan geht, also jetzt nicht diese 3D-Knoten, die ich jetzt da vielleicht angesprochen habe, so als vielleicht tolles Anwendungsbeispiel. Ich bin noch etwas so geprägt, ich brauche einfach den Überblick. Also für mich, bevor ich auch zur Bewährungsabnahme gehe, ich packe mir den Plan hier auch mal aus und markiere mir dann teilweise, also ich nehme jetzt nicht als DIN A0-Plan mit, aber ich brauche einfach zunächst mal die Übersicht hier vor mir und dann muss ich mal gucken, wo sind die Knackpunkte, das markiere ich mir dann oftmals farbig, dass es draußen dann einfach schneller geht. In der Grundbewährung, das sollte eigentlich immer passen. Wichtig sind ja immer die Knackpunkte von Bewährungsdetails, dass man da halt ein Auge drauf wirft. Und da hilft es eigentlich schon, wenn ich mir zunächst mal den Plan, so blöd es auch klingt, erstmal auf Papier ausdruck und mir das einfach mal vor mir habe, damit ich den Überblick habe und das dann entsprechend markieren kann. So die Erfahrung habe ich bisher gemacht. Jetzt direkt mit Tablet draußen auf der Baustelle war ich persönlich jetzt noch nicht, aber man sieht das teilweise tatsächlich draußen. Die Poliere sind schon so unterwegs. Natürlich, klar, das ist für die auch handlicher. Man hat alle Pläne dann dabei. Nicht, wenn man dann oben steht auf der Decke. Jetzt habe ich doch den Plan vergessen, muss wieder runtergehen in die Baubude und den Plan holen. Und so hat dann halt schon dabei digital. Da macht es natürlich schon Sinn. Ja.
Okay, prima. Jetzt spannende hypothetische Frage. Angenommen, du hättest einen Wunsch frei, was du in der Baubranche ändern könntest. Was wäre das?
Oh, ich glaube, da gibt es auch viele, viele Punkte, die ich gerne ändern wollte. Aber jetzt, da bin ich jetzt etwas egoistisch auf die Trafficplanung bezogen. Ich würde mir wünschen, dass einfach das bei Bauherren, klar, Bauherren sind häufig Laien, aber auch bei Architekten würde ich mir oftmals wünschen, dass einfach das Bewusstsein, was die Trafficplanung leisten kann, wenn man sie dann frühzeitig mit einschaltet, dass dieses Bewusstsein einfach stärker präsent ist. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Genau, weil, ja, oder auch so als Beispiel, wo man halt dann einfach auch den Mehrwert dann daraus schöpfen kann. Ich habe kürzlich ein Bauvorhaben, betreue jetzt noch am Rande mit. Da bin ich erst später dazu eingeschalten worden. Da wurde realisiert zum Beispiel eine Flachdecke, das ist auch im produzierenden Gewerbe, eine Flachdecke wurde realisiert mit einem Raster 10 auf 10. Da denke ich mir, um Gottes Willen, was ist das für eine Materialverschwendung? Vielleicht hat sie seine Berechtigung, aber wenn man jetzt die Dinge damals wahrscheinlich eher hinterfragt hätte, was macht ihr da drin? Und man geht auf ein anderes Deckensystem, vielleicht auf ein anderes Stützenraster, dann wäre doch da dem Bauherrn deutlich mehr geholfen gewesen, als wenn man jetzt einfach dieses Stützenraster 10 auf 10 einfach so stur durchzieht über das gesamte Gebäude von oben nach unten. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man dann doch in der das einfach so erkennt, dass man in der Tragesplanung dann doch so einen großen Hebel hat, um einfach hier wirtschaftliche und sinnvolle und natürlich dann auch im Endeffekt nachhaltige Strukturen zu schaffen. Das wäre so mein Wunsch. Einfach dieses Bewusstsein, da ist was drin, da ist Potenzial drin. Geh mal zum Tragwerksplaner.
Absolut. Okay. Ein LinkedIn-Post habe ich nochmal bei dir gesehen und den habe ich insofern spannend gefunden, weil der uns gerade in der Baubranche tagtäglich erscheint und auftaucht. Und zwar handelt es sich um die Aussage, das haben wir schon immer gemacht. Gerade in der Baubranche, wir sind nicht gerade dafür bekannt, dass wir immer sofort auf die Züge sofort aufspringen. Wir sind eine sehr konservative Branche. Sollten meiner Meinung nach aber doch offen sein für Neues. Deshalb das Zitat, das haben wir schon immer so gemacht. Wie reagierst denn du darauf?
Ja, also innerlich schnürt es mir da oftmals den Hals zu. Ist tatsächlich so. Ja, mitunter kann ich es manchmal verstehen, jetzt gerade so die ältere Generation, die da draußen auf der Baustelle oft so ist, wo man den Spruch dann hört, ja, kann man halten oder kann man vielleicht auch mal befürworten, ja, wenn es dann ordentlich begründet, aber oftmals fehlt einfach auch das Fachwissen dazu, habe ich dann teilweise festgestellt. Ja, wenn zum Beispiel jetzt die Zusammenhänge, was hat bei dem Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, habe ich kürzlich auch so einen Post gemacht. Da ging es einfach um die Betondeckung, ja. Die Leute wissen dann teilweise gar nicht, für was ist eine Betondeckung eigentlich da, ja. Das ist oftmals, habe ich gehört, oder generell Stahleinlagen im Betonbau, ja. Da hört man dann draußen so Sprüche wie, naja, die Eisen halten den Beton zusammen. Aber allein diese Antwort, da hört man dann schon raus, okay, das Fachwissen ist einfach nicht da. Und jetzt nochmal auf die Betondeckung zurückgekommen. Wenn dann auch daran das Fachwissen einfach nicht vorhanden ist, dass einfach eine Betondeckung Dauerhaftigkeit bedeutet, hat was mit Tragfähigkeit zu tun. Ohne Betondeckung ist das Eisen nicht richtig umschlossen, kann also nicht wirken. Und der dritte Punkt ist einfach auch der Feuerwiderstand. Und wenn ich halt einen Plan habe und da gebe ich eine Betondeckung an von mir aus 3,5 Zentimeter, und draußen wird halt bloß 2 Zentimeter eingebaut, dann frage ich mich halt schon, wenn ich dann so einen Spruch höre, haben wir schon immer so gemacht, da ist einfach das Fachwissen nicht da. Und darum mache ich das immer so gebetsmühlenartig. Ich rede dann teilweise auch mit den Leuten draußen, erläutere denen einfach die Zusammenhänge, und ja, wenn man halt dann hinterher so das Signal bekommt, ja, jetzt habe ich es verstanden und jetzt weiß ich auch, warum du das so gemacht hast, dann ist, glaube ich, beiden Seiten geholfen. Und haben wir schon immer so gemacht, wenn man einfach mal offen ist, auch für was Neues, auch für neue Technologien, für neue Bauweisen, warum nicht? Ja, das ist dann dieser besagte Blick über den eigenen Tellerrand, offen sein für was Neues mitentwickeln. Nur so kommen wir voran, alles andere wäre Stillstand.
Absolut, da hast du komplett recht. Okay, kannst du unseren Hörern aufgrund deiner langjährigen Erfahrung etwas mit auf den Weg geben? Hast du Tipps oder Empfehlungen?
Ja, jetzt auch nochmal so im Rückblick, wie die Entwicklung im Bauwesen voranschreitet. Du hast ja gesagt, es ist eine konservative Branche, aber nach wie vor geht es da auch weiter in großen Schritten. Ich glaube, wir müssen viel, viel mehr miteinander kommunizieren und viel mehr vernetzter denken, also auch für den anderen Fachbereich einfach mitdenken. Nicht alles so hinnehmen, was der andere Fachbereich so plant, und ja, weil wir profitieren doch alle voneinander, also alle Fachplaner, die Architekten mit dem Bauherrn zusammen, die Fachplaner zusammen, wir profitieren ja voneinander, und wenn man einfach den anderen Fachbereich besser versteht, dann kann man in seinem Fachbereich ja auch besser werden. Und ja, das möchte ich auch den Berufsanfängern so mitgeben. Ja, einfach dieses vernetzte Denken, über den eigenen Tellerrand blicken, sich gegenseitig zuhören, sich zu verstehen, die Bedürfnisse des anderen verstehen und dann das auch in seinem Fachbereich entsprechend umsetzen. Das wäre so meine Empfehlung.
Ja, gerade im Bauwesen, was ja auch von interdisziplinären Projekten lebt, vor allem die Zusammenarbeit zwischen Architekt und Bauingenieur. Und da ist es auf jeden Fall förderlich, sich auch mit den anderen Fachbereichen oder mit der anderen Fachplanung, wie zum Beispiel den Architekten, zu beschäftigen. Und deshalb ist auch, finde ich, habe ich es damals richtig gut gefunden, wenn auch an den Hochschulen, Universitäten solche interdisziplinären Projekte gefördert werden, wo Architekten und Ingenieure gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Definitiv.
Absolut, ja. Du bist jetzt ja noch nicht so lange aus der Hochschule. War das bei dir so? Weil wo ich
Ja.
jetzt, also wenn ich jetzt bei mir so an meine Studienzeit zurückdenke, es war Ende 90er Jahre, da hat man so ein Parallelleben geführt. Die Architekten, die waren zwar auch hier an der Hochschule im gleichen Gebäude, aber jeder hat halt so vor sich hingeplant. Also gemeinsame Planungen hatten wir da oder gemeinsame Projekte, Exkursionen hatten wir damals tatsächlich leider nicht gemacht.
Es ist meiner Meinung nach wie vor so, dass viele Unis und Hochschulen parallele Studiengänge führen und nur sehr selten gemeinsame Vorlesungen oder Lehrveranstaltungen, gemeinsame Projekte auch mit anderen Studiengängen wie den Architekten oder auch zum Beispiel Energie, Bauphysik, nochmal sowas in Umweltingenieurwesen, gibt es relativ wenig. Es gibt sogar zwei Bildungsinstitutionen, ich glaube die TU Dortmund und auch, glaube ich, eine Hochschule in Stuttgart, die haben sogar gemeinsame Vorlesungen mit Architekten. Das finde ich richtig stark, weil dadurch auch ein Verständnis für beide Seiten entwickelt wird, wie der andere denkt und warum der das Ganze so macht. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das noch viel mehr forciert werden sollte, gerade im Dekanat oder halt allgemein bei der Ausrichtung des Studiengangs Bauingenieurwesen, aber auch Architektur, dass halt einfach das Verständnis für einmal das Tragwerk oder auch immer das sehr Technische, aber auch gleichzeitig das Verständnis für den Entwurf und die Kreativität aus Seiten des Architekten, dass das einfach entwickelt wird. Und da sind meiner Meinung nach vor allem die Lehrstühle beziehungsweise die Bildungsinstitutionen wie die Hochschulen und Unis gefragt.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Wäre
absolut
wünschenswert, ja, dass man sich da auch im Studium mit diesen Themen schon befasst und nicht da erst in der Praxis dann draufkommen muss.
Definitiv.
Ja.
Okay, Thomas, vielen lieben Dank
wunderbar.
Für diese Folge. Ich habe noch eine letzte Frage, die wir auch jedem unserer Gäste hier in dem Podcast stellen. Und zwar die Frage nach deinem Lieblingsbauwerk. Was ist es denn?
Ja, da habe ich viele. Da habe ich tatsächlich viele. Ja, es kommt ja so drauf an, aus welchem Blickwinkel ich das betrachte. Damals als Student, da waren wir immer so vom Brückenbau fasziniert und da hatten wir damals auch so Ringvorlesungen über die Geschichte des Bauingenieurwesens. Und da ist mir damals zum Beispiel in der Schweiz gibt es da so eine tolle Brücke, die ist ungefähr vor, ich weiß es nicht mehr auswendig, so um die Jahrhundertwende ist die gebaut worden, so um 1900 meine ich sowas oder 1920 irgendwie so in der Richtung. Die Saginatobelbrücke von Robert Maillard, das war damals so mein Lieblingsbauwerk. Mittlerweile habe ich selber natürlich schon einige geplant, aber die möchte ich jetzt auch nicht als mein Lieblingsbauwerk bezeichnen. Nee, ich hatte vor ein paar Jahren mal mir Rom angeschaut und da ist mir ein Bauwerk besonders aufgefallen, nämlich das Pantheon. Und das Pantheon ist für mich jetzt tatsächlich heute mein Lieblingsbauwerk, weil das doch zeigt, was das auch für eine kühne Konstruktion damals mit den Mitteln, also wenn ich Wikipedia glauben darf, dann ist das Pantheon ungefähr 1900 Jahre mittlerweile alt. Und das Pantheon, wer es kennt, das ist ja so ein Kuppelbau, so ein rundes Gebäude mit einer Kuppel oben drüber. Und die Römer hatten das damals Opus Cementitium genannt. Also im Prinzip unsere heutige Betonbauweise haben die das damals erfunden. Und ich kenne kein älteres Bauwerk, das noch steht, das aus diesem Baustoff besteht. Und ja, und das begeistert mich einfach auch von der Größe her. Die Kuppel hat ungefähr einen Innendurchmesser von gut 40 Meter und genauso hoch auch ungefähr. Und ja, dadurch, dass das schon 1900 Jahre wohl steht, ist es doch sehr bemerkenswert, wie dauerhaft man doch auch Gebäude bauen kann. Ja. Und drum ist dieses Gebäude mein Lieblingsbauwerk.
Sehr schön, wirklich beeindruckendes Bauwerk, haben wir auch schon öfters gehört in dieser Folge. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wer in Rom ist, schaut euch dieses Gebäude an. Es ist einfach atemberaubend.
Absolut.
Thomas, ich bedanke mich recht herzlich für diese super Folge. Hat mir richtig gut gefallen und unseren Hörern mit Sicherheit auch. Und wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute und freut mich, dass du dabei gewesen bist.
Ja, vielen Dank, Daniel, dass ich die Gelegenheit hatte, hier bei dir, mit dir gemeinsam da die Folge da aufzunehmen. Ja, und an alle, die vielleicht jetzt hier diesen Podcast noch zu Ende gehört haben, also bei Interesse gerne mich einfach mal kontaktieren, können wir das Gespräch vielleicht nochmal vertiefen. Schaut gerne auf LinkedIn nach oder auch direkt auf unserer Homepage, da findet ihr die Kontaktdaten von mir. Wie gesagt, googelt's nach Thomas Linder von der TUB Trager GmbH.
Absolut, schaut's vorbei und macht es gut.